Coffee and Twine by Zuffler TV.
So, Freunde, neue Folge Coffee and Swipe, wieder am guten alten Sonntag und wie auch immer mit dabei, Tobi, moin.
Ja, moin, herzlich willkommen. Ja, wir haben wieder geöffnet, würde ich sagen.
Auch sonntags geöffnet.
Auch sonntags, ja.
Sonntag ist irgendwie chilliger als Montag.
Ja.
Oder?
Ist wahr.
Ja.
Lässt sich an einem Sonntagnachmittag doch angenehmer aufnehmen hier.
Ja. Ein Tässchen Kaffee.
Genau.
Ein guter Podcast.
Ja.
Ja.
Draußen so ein bisschen stürmisch,
ja,
das ist gemütlich, hier dieses gelbe, warme Licht, ja.
Die Blätter rasseln durch die Straßen.
Ja.
Ja, perfekt. Ja, Tobi, was geht ab?
Ja, was geht? Alles gut soweit?
Alles Taco.
Ja, wir wollten ja nicht mal drüber meckern. Wir wollten ja nicht mal drüber sprechen, wie die Woche aussah.
Ja, aber...
Es ist heute eine Vollkatastrophe.
Aber, ja, es ist eine
Vollkatastrophe. Es kam mir gar nicht so lang her, die letzte Woche. Wir haben ja letzte Woche Montag aufgenommen. Es ist nicht so viel passiert. Ich glaube, ein, zwei große Themen so die Woche.
Ja, aber man kann es ja auch mal sagen, es war auch nichts los. Ich meine, wir geben uns ja Mühe. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie weniger arbeiten oder sowas, aber... Uns wird halt auch wenig geliefert. Ja, ich denke mal, ein großes Thema werden wir haben. Ich habe so ein paar. Eins, ja. Zwei. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Ja.
Okay.
Ich war auf jeden Fall, bevor wir hier mit allem starten, das wäre eigentlich so ein Potenzial für das Meme der Woche, zu dem wir gleich kommen. Ich war auf jeden Fall durch meinen TikTok-Algorithmus 3 Volker-Rosin-Videos kurz davor, mein Handy vor die Wand zu schmeißen. Der ist irgendwie permanent bei mir auf TikTok zu sehen.
Ja.
Volker-Rosin. Kennst du Volker Rosin?
Wer ist denn Volker Rosin?
Das ist, ja.
Ich kenne nur seinen Bruder Frank, aber was ist mit Volker?
Volker Rosin ist, ich weiß nicht, ob es ehemalig ist, aber das ist ein Kinderliederproduzent.
A-E-I-O.
Ja, genau, der tanzt bei mir bei TikTok bei jedem zweiten Video und ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich habe sogar schon, weißt du, wenn du so drauf, wenn du gedrückt hältst und draufklickst, ich möchte das nicht mehr sehen, das habe ich schon gemacht, er kommt trotzdem.
Ja.
Weil er da immer so in seiner, ja, Ü60-Manier vor dem Bildschirm tanzt und ja, Kinderlieder singt.
Ja, von Kika ist er, ne?
Von Kika, genau.
Kika Tanzalarm.
Ja, ja.
Volker Rosin heißt
ja.
Er, okay. Ja, Michi.
Ich denke mal,
jeder ist ja für seine For You-Page selber
verantwortlich. Hast du den schon mal bei dir auf der For You-Page gehabt?
Nee.
Dann hat TikTok ein persönliches Problem mit mir.
Auf jeden Fall, ja.
Dass du den auf mich losgehetzt hast. Furchtbar. Also, was heißt furchtbar?
Das ist ja deine Schuld.
Das ist überhaupt nicht meine Schuld.
Irgendwas
ich habe nichts dergleichen angehört.
Irgendwas hast du dann mal zu lang von ihm geguckt oder mal was gesucht in seiner Richtung. Ja,
ich habe mich wahrscheinlich 3 Sekunden gefragt, ob das der Bruder von Frank Rosin ist. Und das hat wahrscheinlich TikTok dazu verleitet, mir den, den auf mich zu hetzen, wahrscheinlich permanent.
Also, wer Volker Rosin nicht kennt,
der hat doch voll
schwierig.
Der hat doch voll viele Likes
zu kennen
bei TikTok. Obwohl der nur Kacke macht bei TikTok. Also, was heißt nur Kacke? Der tanzt und singt halt.
Ach so, der ist. Ach, das waren aktuelle Videos.
Ich ja.
dachte so von früher, von Kika so Videos.
Nein.
Ach so. Ich dachte ja schon längst in Rente und so.
Der ist. Wahrscheinlich ist er schon in Rente, ja.
Ja. Ach, und der macht jetzt so. Ja, gut.
Der ist jetzt bei mir unterwegs. Warte mal. Vielleicht.
Tanzvideos, TikTok.
Vielleicht, passt. Vielleicht kann ich dir im Flugmodus mal so ein. Okay, im Flugmodus
spielen wir doch mal was vor hier. Ja, Volker Rosin, wer kennt ihn nicht? Ja, immer so Tanzeinlagen beim Kika halt gegeben. Ganz früher.
Also von früher muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn das wahrscheinlich meine oder unsere Zeit betrifft, ich habe den noch nie gesehen.
Hm.
Beziehungsweise wusste, dass es ihn,
okay,
dass es ihn gibt.
Er hat TikTok-Luft geschnuppert. Hier ist er. Jetzt bin ich gespannt. Er sieht aus wie früher.
Kennst du ihn?
Ja, ja, klar.
Ja, und so. Ja.
Sehr gut.
Der grinst mich täglich an auf TikTok.
Ist doch schön, aber geht auch schlimmer, Michi, oder?
Ja, sei doch ehrlich. Das lässt sich so einfach aus in deiner Position, lässt sich das sehr einfach sagen. Aber ja, naja.
Schreib doch mal TikTok persönlich und sag hier, ich habe hier ein Problem. Das stört mich persönlich.
Ja.
Ja. Irgendwie so.
Offenen Brief.
Ja.
Liebes TikTok-Team.
Nee, dann liebe Grüße an Volker Rosin.
Rosen.
Ja, Michi, Meme haben wir auf jeden Fall wieder.
Wir haben wieder ein Meme der Woche.
Ja.
Wie jede Woche.
Tatsächlich mal was ich noch nicht gesehen habe vorher.
Ich kannte es, also bevor du es mir eben gezeigt hast.
Frisch, glaube ich.
Bevor du es mir eben gezeigt hast, ich habe das Video noch nie gesehen, aber ich finde es sehr lustig.
Ja, wollen wir was zu sagen? Also es geht quasi...
Gibt es Facts dazu, zu diesem Video? Wahrscheinlich nicht.
Nee, ist aus einer NDR-WDR-Doku-Reihe wieder mal.
Achso, ich dachte so eine Straßenumfrage.
Stimmt.
Würde ich jetzt mal eher sagen.
Aber vom NDR.
Ja, gut.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall versucht ein Reporter, einen passanten Erdbeeren anzudrehen. Und ob er sie haben wollte oder nicht, das hören wir jetzt. Das Meme der Woche.
Erdbeeren im Angebot.
Ach du lieber Gott, ich esse keine Erdbeeren.
Aber hier, ist auch nur eine.
Tut mir leid.
Richtig gute Erdbeere.
Ja, scheiß der Hund drauf. Mach's gut, tschüss.
Ja, scheiß der Hund drauf.
Ja, er wollte keine Erdbeere.
Er wollte sie, glaube ich, nicht, nein. Ja.
Weißt du, was mir mal so aufgefallen ist?
So eine schöne Erdbeere, hättest du da nein gesagt?
Boah, glaub, ganz wenn ehrlich, wenn da jetzt...
Wenn er so penetrant kommt,
ja, davon, kommt ne? Da so ein Kamerateam und dreht mir da irgendeine Erdbeere an, dann würde ich auch keine annehmen. Hm. Außerdem soll man nichts von fremden Leuten annehmen, das habe ich damals als Kind schon gelernt.
Ja. Ja.
Auch nicht, wenn der vom NDR ist. MDR, NDR.
Keine Ahnung.
Ist alles das Gleiche. Weißt du, was mir letztens mal so aufgefallen ist? Ich glaube, wenn wir jetzt alle Memes der Woche durchgehen würden, ich glaube, so Szenen aus dem Öffentlich-Rechtlichen wären, glaube ich, vorne mit dabei bei uns. So, was die Memes angeht.
Ja. Stimmt.
Wir haben die Bank gehabt, wir haben den jetzt gehabt, wir haben die Metzger-Familie haben wir gehabt. Mhm. Irgendwie öffentlich-rechtliches irgendwie immer Meme-Potenzial.
Ja, ja.
Vielleicht wollen die das aber auch.
Ja, ich glaube, das ist sehr einfach, dass da Memes entstehen, weil die machen das ja mal ernst. Die meinen das ja alles ernst, weißt du?
Ja, okay.
Und es soll immer in so einem Familienfernsehrahmen bleiben wahrscheinlich. Und da kommen dann solche Leute, die dann einfach völlig aus der Reihe tanzen und zack, Meme entstanden.
Ja. Und was ich,
so ist das wahrscheinlich.
Was ich mich dann auch gefragt habe, wir hatten ja mal so drüber gesprochen, dass bei Stefan Raabs Comeback, dass das nicht ganz so funktioniert hat, wie sich das viele vorgestellt haben, was jetzt so Zuschauerzahlen und sowas angeht. TV Total war ja immer bekannt, dass die genau solche Sachen immer aufgedeckt haben. Wenn irgendwo was Lustiges im Fernsehen auf irgendwelchen Sendern, die sonst eigentlich keine Sau guckt, wenn da was passiert ist, brauchst du heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr, weil man sieht es ja, beste Beispiel an uns, man sieht es auch so irgendwie. Irgendwie kommt man
durch
Social Media und sowas, kommt man selber an solche Ausschnitte.
Es gab ja wirklich Leute bei TV Total, meine ich, die dann
den ganzen Tag Fernsehen
geguckt haben. Mir Blog dabei aufgeschrieben.
Ja.
Was nimmt man dafür?
Ja.
Ja, die Arbeit wird heute von allen gemacht. Gefühlt. Ja,
aber gut.
Ja.
Wir alle sind ein Teil.
Schön gesagt.
Ja.
Ja, Michi, ich guck mir mal so, wenn ich wenig finde, so Tag des, heute ist Tag des, in Amerika ist heute Tag des Nichtstun. Würde ich dich gerne zu einladen.
Gut. Jetzt. Schade, dass du das vorher gesagt hast. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Wir dürfen heute keinen Podcast aufnehmen, denn heute ist Tag des Nichtstuns.
Ja, aber nur in Amerika, nicht hier in Deutschland. Ja, das hat mit der Zeitumstellung zu tun, die ist ja da heute.
Eine Woche später, ja.
Richtig, genau.
Ja,
und man sagt dann, durch diese Extrastunde, die man da gewonnen hat, soll man einfach mal nichts machen. Erfunden von der Autorin Nancy Christie. Die hat mal irgendwann gesagt, hier, komm, habt ihr nicht Bock drauf? Und alle so, yeah.
Ja, noch nichts.
Ab jetzt. Nichts tun, klingt auch immer gut.
Ja.
Wollte ich nur mal nebenbei so in den Raum werfen.
Ja. Gut.
Ja.
So. Fang mal an mit den Themen.
Fang mal an.
Komm. Sag's.
Okay.
Sag's.
Ja, gut.
Ohne zu wissen, was da. Ich weiß, was da auf dem Zettel steht.
Ich glaube, du meinst ein Thema.
Es gibt das Thema, was wahrscheinlich die Woche, glaube ich, jeden. Also. Worüber jeder gesprochen hat.
Markus Rühl macht jetzt Werbung für Aldi. Sehr schön. Hast du schon gesehen?
Verdammter Mistkerl, das habe ich sogar auch hier aufgeschrieben. Markus Rühl x Aldi habe ich, hab ich aufgeschrieben. Ja, saß an der Kasse. Ich wusste gar nicht, dass er da reinpasst, aber ja.
Ja, die haben nochmal
angebaut wahrscheinlich.
Angebaut. Ja, hat mich gewundert. Aber ich denke mal, ein cooler Werbepartner.
Ja, aber ich habe mal geguckt. Ich dachte, dass damit wird jetzt irgendwie was Besonderes von Aldi noch irgendwie promoted. Aber dazu habe ich jetzt irgendwie gar nichts gefunden, oder? Oder hast du was dazu gefunden?
Wie jetzt von ihm oder was?
Ja, generell. Ich dachte, die holen jetzt Markus Rühl als Werbepartner und keine Ahnung, haben da vielleicht irgendwelche Discounter-Fitnessprodukte oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
Nee,
oder
irgendwie. Geht's, glaube ich, nur um.
Nur um Aldi.
Um Aldi. Ja.
Aber wofür braucht man Werbung für Aldi zu machen? Jeder kennt Aldi.
Ja, die brauchen eigentlich keine Werbung, ne? Obwohl, wissen wir ja nicht.
Vielleicht ist ja so wie bei so Behörden, weißt du, Ende des Jahres muss die Kohle irgendwie wirken. Und da dachten sie, komm, wir geben unser ganzes restliches Geld Markus Rühl und wir machen einen Werbespot mit ihm.
Genau. Lassen die ihm einen XXL, 3xL Aldi-Shirt produzieren und dann geht's los.
Ja.
Ja, fand ich ganz lustig.
Läuft ja im Fernsehen, ne? Der Werbespot.
Echt?
Ich glaube,
ich habe nur bei TikTok gesehen auch.
Oh.
Ja.
Ja.
Ja. Okay. Ja, Michi, ich glaube, ich muss dich enttäuschen. Du wolltest über ein Thema reden, aber ich glaube,
was?
Nur du wirst erzählen können.
Was?
Es geht natürlich um die Haftbefehl-Doku.
Und du hast sie noch nicht geguckt?
Ich habe sie noch nicht geschaut.
Was machen wir denn jetzt?
Wir können trotzdem gerne drüber reden, weil man kam ja gar nicht drum rum.
Da können wir ja jetzt. Ich dachte, dass wir das, Dobi, da musst du dich dran setzen, Mensch.
Also Michi, du bist ja einer der wenigen, die wissen, ich bin sehr, sehr großer Hafti-Fan. Ich habe ihn studiert, gefühlt. Ja. Hätte man jetzt erwarten können, dass ich da schon geschaut habe. Aber ich habe wirklich da noch keine Zeit gefunden. Und ich finde die Doku schon so besonders. Irgendwie, ich habe ja TikToks gesehen.
Ja.
Ich muss mir da wirklich Zeit für nehmen.
Okay.
Ich möchte das nicht so läppisch da mal schnell reingucken oder so.
Okay.
Ich habe wirklich noch keine Zeit gefunden.
Okay.
Ja, aber du hast sie gesehen.
Ich habe sie gesehen, ja.
Ja, was sagst du? Bist du genauso geschockt, wie viele schreiben?
Also du hast schon was von der Doku mitbekommen.
Ja, natürlich, natürlich.
Ich fand, es war, also.
Was sagst du? Was ist dein Eindruck?
Es ist eine interessante Dokumentation, weil ich finde, das ist nicht so eine Dokumentation, die du irgendwie so anguckst und dann denkst, ja, okay, war gut, war schlecht und schaltest aus, sondern das ist irgendwie eine Dokumentation, die irgendwie auch was mit einem macht, wo du irgendwie so ins, wo du anfängst, irgendwie auch so ein bisschen zu überlegen. Also Netflix-Dokumentation über Haftbefehl kann man ungefähr so ins. Ich weiß nicht, kann ich was über die Dokumentation erzählen oder willst du komplett?
Ich hab schon, alles gut. Ich kenne ja, die Geschichte kenne ich ja, aber es ist eine sehr gute Doku geworden, hab gehört.
Wie war es denn in der Vergangenheit, jetzt unabhängig von der Dokumentation um Haftbefehl? Ich glaube, ist jedem Begriff. Die letzten 3-4 Jahre ist es sehr ruhig um ihn geworden. Es wurden zwar, wurde eigentlich schon noch regelmäßig Musik veröffentlicht, aber ich glaube, so vor 3 Jahren war das, wo man auch öffentlich dann gesehen hat, dass Haftbefehl Probleme hat, offensichtlich Drogenprobleme auf Bühnen zusammengeklappt, taumelnd bei Live-Auftritten, dann wurde die Tour abgesagt. Es gab dann auch noch einen Post, wo Haftbefehl dann geschrieben hatte, dass er sich um seine Gesundheit kümmern musste und alles Weitere dann abgesagt hat. Und dann hat man lange Zeit nichts gehört.
Ja.
Und jetzt hat man bei Netflix eben diese Dokumentation veröffentlicht, die wahrscheinlich auch schon etwas früher hätte kommen sollen. Man sieht bei der Dokumentation zum einen den augenscheinlich noch fitten Haftbefehl, zum einen. So wird diese Dokumentation eröffnet, also mit dem normalen Haftbefehl und kurz danach mit dem Haftbefehl, wie er bis vor kurzem aussah. Und das ist, ich glaube, viele haben die Bilder gesehen, aufgequollenes Gesicht, kaputte Nase, also total zerstört eigentlich. Erste Frage in der Dokumentation ist, wie geht's dir? Und er erzählt dann, dass er in Therapie war und die Dokumentation erzählt dann quasi, wie das dazu kam, dass er in Therapie gehen musste, was überhaupt die Problematiken waren. Und darum geht diese Dokumentation. Ja. Und das, was diese Dokumentation aufdeckt, ist zum einen erstmal das, was alle wissen, die brutale Musikkarriere von Haftbefehl. Ich denke mal, von seiner Kindheit ist auch relativ viel bekannt. Die Haftbefehl-Fans kennen, glaube ich, die Geschichte, dass er früh seinen Vater verloren hat, der Suizid begangen hatte. Aufgewachsen in einem sozialen Brennpunkt. Das ist ein Teil der Dokumentation, in der uns geht. Und dann ist aber ein Teil von dieser Dokumentation, die dann nach diesem großen Erfolg dann kommt. Und das ist der Drogenkonsum von Haftbefehl. Es wird ja viel in seinen Texten auch thematisiert. Jetzt muss man nach der Dokumentation aber ganz klar sagen, das war jetzt nicht nur in den Texten so, sondern Haftbefehl hat einfach ein starkes Drogenproblem. Er hat mit 13 Jahren, wie er in der Dokumentation sagt, angefangen, Kokain zu konsumieren und das durchgehend über Jahre hinweg. bis es jetzt eben ja so schlimm war quasi, dass er kurz davor war zu sterben an einer Überdosis Kokain und ja dann sich zum Glück ja durch seinen Bruder Capo, den ja auch viele aus der Musikszene kennen, ja sich dann in Therapie begeben hat und jetzt wohl ja auf dem Weg zur Besserung ist, wobei man da aber, dass man nach der Dokumentation auch nicht klar sagen kann, ob es jetzt besser, schlechter, wie auch immer ist.
Ja, ich habe das Bild auch gesehen.
Ja.
Mit seiner Nase. Jetzt hat man aber ihn immer mal gesehen mit so einem Bandana.
Ja.
Da sah er für mich, man hat nicht viel gesehen, aber er sah für mich wieder gesünder aus als auf dem Bild.
Ja.
Ja, krass, also erschreckendes Bild auf jeden Fall, was
absolut.
Man da gesehen hat.
Absolut, ja. Ich war auch sehr schockiert.
Ja.
Wobei ich, deswegen muss ich sagen, das bringt einem irgendwie so zum Nachdenken, weil wir sind ja mit Haftbefehl groß geworden. Haftbefehl absolut. Ist, glaube ich, einer der wenigen ganz, ganz großen Künstler, wo wir damals, wo wir zur Schule gegangen sind, die ersten Videos hier bei den ganzen HDF-Videos und sowas, die wir mitverfolgt haben, bis zu seinem ganzen Hype, zu den großen Deals, auf die großen Bühnen. Das haben wir ja von der Pike auf alles miterlebt. Und dann siehst du eben, wie so ein Mensch ja sich so mit Drogen zuknallt. Und dann ist es eigentlich so, dass ich sage, jeder, der zu Drogen greift und diese Entscheidung trifft, dass ich da eigentlich wenig Mitleid habe, weil ich dann sage, okay, jeder ist irgendwie für sich selber verantwortlich. Und wenn derjenige meint, sich, ja, sowas anzutun, dann ist es okay. In dem Fall ist es dann aber so, dass ich sage so, boah, das ist eigentlich schon schade, weil du eigentlich denkst, ja, okay, der hat hier große Deals unterschrieben, der hat Haufen Kohle und sich dann trotzdem irgendwie so dann zugrunde richtet. Und das ist irgendwie, ja, ist schon krass, das so zu sehen, weil man da sowas eigentlich nicht für möglich hält. Klar, man kennt die Texte, man weiß auch, dass Haftbefehl einen sehr großen Wert drauf legt, real zu sein in seiner Musik, dass alles, was er rappt, echt ist. Aber dass es dann wirklich so schlimm ist und dann so, so einen Verlauf genommen hat, finde ich dann schon krass.
Ja.
Und ja. Aber sehr interessante Dokumentation, auch mit vielen coolen Teilnehmern, die da auch ein bisschen was sagen. Khatar unter anderem mit dabei, wurde vor seinem Tod logischerweise alles abgedreht, auch noch da mit dabei und
Sein Bruder, sein großer Bruder, Altouch oder Altak, keine Ahnung, wie der heißt.
Altouch,
der hat auch sehr viel für Furore gesorgt, also, weil er sieht so interessant aus oder was, ne?
Ja.
Du kannst ja jetzt erzählen, ich habe nur Ausschnitte gesehen.
Er sieht eigentlich aus wie, wie so den Haftbefehl, den man kennt, nur mit langen Haaren und Schnauze. Also ja, wirklich, wie aus
dem Brille, Wahnsinn.
Wie aus dem Gesicht geschnitten.
Ja.
Aber man hört nicht viel von ihm in der Dokumentation. Also ein paar Worte, klar, sagt er auch. Ich sag mal, wie gesagt, die Dokumentation ist so ein bisschen in zwei Teile aufgeteilt. Einmal der Aufstieg quasi von Haftbefehl zu dem Star, der geworden ist. Und dann einmal der Drogenkonsum dann. Und die Nahtoderfahrung dann. Oder was heißt, der war eigentlich schon so gut wie tot. Und wie er dann eben in die Therapie und alles gekommen ist. Und das hat er, das ist, glaube ich, auch so die Info, die auch die Leute haben, die die Dokumentation nicht gesehen haben. Das hat er einzig und allein Capo zu verdanken, seinem Bruder, dass er heute noch lebt. Ansonsten wäre er da, glaube ich, ohne ihn zu kennen, wäre er da, glaube ich, aus der Nummer nicht mehr rausgekommen, weil da war er einfach schon zu tief drinne, kurz davor seine Familie und alles zu verlieren, was er sich eigentlich aufgebaut hat. Und
Tja, ich habe so von den Resonanzen gelesen in den Kommentaren, also eigentlich überwiegend nur Positives, das hat mich auch gewundert, weil klar, du hast eben schon gesagt, das Thema Drogen, da sagen dann viele, ja, selber schuld und bla und dann, aber hat mich irgendwie gefreut, dass das so gut angenommen wird, auch seine Frau wird sehr stark gezeigt, habe ich gesehen, Und jetzt kam ja nochmal ein Statement auch von Capo irgendwie, so für die jungen Leute, die auch in das Showgeschäft irgendwie wollen und erklärt dann eben, es ist zwar ein Doku, aber sehr nah an der Realität.
Ja.
Es ist ein komisches Geschäft.
Ja, da sind auch viele, sind auch einfach auch viele Szenen, die schockieren, wo Ja, wo sie eigentlich schon kurz davor waren, die Doku abzubrechen, ja, ja. Wo das kam ja alles spontan, dieser Absturz, die wollten quasi Dokumentation drehen, wo es Haftbefehl eigentlich noch relativ gut ging und dann irgendwann kam das so weit, dass er immer weiter abgerutscht ist und dann wollten sie es eigentlich schon abdrehen und dann hat teilweise der Haftbefehl selber mit der Kamera da aufgenommen, was bei ihm so los ist und welche Probleme er hat und ist schon sehr schockierend, ja. Und da muss man aber einfach sagen, es ist halt auch einfach echt so. Es ist genauso, wie es dann wahrscheinlich auch war. Ich glaube, da ist nichts geschauspielert. Das ist schon brutal.
Ja, ach, also das ist ja das, was ich an Hafti so gefeiert habe, immer in den Interviews. Da war er auch immer besoffen.
Ja.
Oder auf anderen Substanzen, keine Ahnung.
Ja.
Aber am Ende des Tages war das ein Typ, der hat das so erzählt und es war auch so.
Ja.
Ne?
Ja.
Sehr echter Typ.
Das ist auch das, was zum Beispiel...
Vis-à-vis-Interviews immer, kennst du noch?
Ja, klar.
Toxic, geil.
Das ist auch das, was in der Dokumentation sein... Ich glaube, der Neffi ist, glaube ich, der Manager, glaube ich, von Sony. Ja. Der sagte auch dann den Satz, das war alles immer lustig mit Haftbefehl und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo sie dann alle gemerkt haben, das ist jetzt
übertrieben.
Jetzt ist es nicht mehr lustig.
Ja, ja.
Das ist eine richtig geile Wende in der Dokumentation. Da war dann auch alles... wo sie erzählen, wie er zu irgendwelchen, keine Ahnung, Sony-Deals und sowas gekommen ist, wo er gar keinen Bock hat mit irgendwelchen Latschen und sowas und irgendwie den Vertrag mit seinem Mund unterschrieben hat und sowas.
Und den Manager einen Würgegriff genommen hat oder was?
Ja, so.
Den Boss da.
Ja, genau, so alles Rock'n'Roll und dann ist dann eben der Punkt, wo sie dann sagen, und irgendwann war es dann, ging es dann darum, dass man versucht, irgendwie das Leben von den Menschen dann zu retten und da war dann das ganze, ja, Drogen und HI, dann war das auf einmal alles nicht ganz so lustig. Ja. Ist eine brutale Dokumentation. Ich habe mir im Nachgang habe ich mir von Deutschrap Ideal habe ich mir noch ein Interview mit Elias Mbarek, der Produzent von dieser Dokumentation ist.
Auch interessant bestimmt, oder? Ich habe auch noch nicht reingehört.
Ja, 25 Minuten geht das Interview. Es war unmittelbar vor der Premiere. Fand ich ganz interessant, wie er dann erzählt hatte, wie das überhaupt dazu zustande gekommen ist. Und zwar hat er erzählt, vor 4 Jahren wollte Haftbefehl eigentlich einen Film drehen. Von sich selber.
Ja, ja, ja.
Also wollte quasi einen Spielfilm zu seiner Lebensgeschichte wollte er drehen und Elias Mbarek sollte seinen Vater spielen. Da hat er ihn angefragt, ob er das machen kann.
Ah, okay, ja, ja.
Also den jungen Vater dann quasi in der Geschichte dann von Haftbefehl, den sollte dann Elias Mbarek dann spielen. Und der hat sich dann das Drehbuch dann durchgelesen von Haftbefehl und hat ihn dann angerufen und hat gesagt, dass er es scheiße findet, also dass das Drehbuch schlecht ist.
Und Haftbefehl sagt nur, ich wusste es oder sowas, ne?
Ja, genau. Der hat dann gesagt, ja, du hast recht, aber warum sagt mir das keiner, dass das scheiße ist? So ist das dann zustande gekommen und dann hatte Haftbefehl dann Elias Mbarek gefragt, was so seine Ideen und sowas wären und er meinte dann, ja, eine Dokumentation wäre vielleicht da das Richtige und so wie Haftbefehl dann ist, er hat dann auch direkt gesagt, so ja, wir machen das und du produzierst das und dann hat er auch dann Elias Mbarek gesagt, so ja, lass uns doch mal eine Nacht irgendwie drüber schlafen oder sowas und Haftbefehl hat dann gesagt, so nee, wir machen das so und du produzierst das, machen wir so und fertig. Ja, und dadurch ist es dann entstanden.
Also ein voller Erfolg auch für Elias Mbarek. Man ist ja wohl ein guter Doku-Filmer.
Ja.
Oder, Produzent. Doku geht ab. In der Schweiz, Österreich, glaube ich, schon auf Platz 1. Auch hier in Deutschland natürlich, ne?
Ja.
Bei Netflix.
Ja.
Wahnsinn.
Ja, ist natürlich Gesprächsthema Nummer 1, ne?
Die ganze Woche.
Was ich dann nur irgendwie, was ich sagen muss, ob das generell ein deutsches Problem ist oder ich weiß nicht, woher das kommt, was ich dann ein bisschen schade um diese Dokumentation finde, dass dann so Debatten ausgelöst werden aufgrund dieser Dokumentation. Was ich dann jetzt die Woche in der Hessenschau gelesen habe, dass ein Stadtschülerrat gefordert hat, dass die Texte vom Rapper Haftbefehl, dass das alles im Unterricht behandelt wird, diese ganze Geschichte und Story und
Die Texte oder die Doku?
Die Texte und das Leben des Rapper Haftbefehl. Okay. So war das in dem Hessenschau-Bericht geschrieben. Da ist um die Identität und um gesellschaftliche Probleme gerade auch in Brennpunkten geht, dass das in der Schule behandelt wird. Und haben sich aber die meisten Schulen vehement dagegen entschieden. Was ich auch verstehen kann. Also klar, Haftbefehl ist eine absolute Legende, aber das ist ja sowohl die Sachen, um denen es in den Texten geht, zum großen Teil, und auch der Werdegang, der ist ja nicht gut. Also das, was in den Texten behandelt wird. Es gibt mit Sicherheit einzelne Songs, wo das, glaube ich, ganz gut auch von der Rhetorik her, wo es auch um das Thema Aufarbeitung und diese Geschichte und sowas geht. Aber trotzdem, also den größten Teil der ganzen Songs, auch wenn es natürlich viel gefeiert wird und wir feiern das ja auch, aber da ist ja trotzdem viel, Gewaltverherrlichung und Drogenkonsum, das ist ja da trotzdem Thema. Und es ist ja auch in dem Fall so, dass es eine brutale Geschichte ist, aber dass die ja bis jetzt noch kein wirklich gutes Ende gefunden hat. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, der Haftbefehl kommt aus dem Brennpunkt und er hat es jetzt irgendwie da raus und hat seine Traumata von früher so bewältigt, dass er jetzt das irgendwie beiseite gelegt hat oder sonst was, dann hätte ich noch gesagt, okay, dann kannst du über den Fall reden. Aber es ist ja, trotz des Erfolges der Dokumentation, es ist ja nicht gut. Also es ist ja, der Lebensstil ist nicht gut. Die Geschichte ist krass, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das auch gerade im Bereich Frankfurt oder kannst auch Berlin und sonst was nehmen, eine Story ist, mit der sich, glaube ich, viele identifizieren können. Es ist ja auch der Grund des Erfolgs von Haftbefehl, aber es ist ja trotzdem kein guter Umgang für jeden. So, das ist.
Ich glaube, man wollte nur die Message so ein bisschen, nimm keine Drogen, ist so schlecht. Das wollte man damit einfach zeigen, glaube ich.
Ja.
Guckt, was passiert.
Ja. Finger weg von Drogen.
Richtig.
Ja.
Ja, Michi, wie war das für dich so? Mal ganz persönlich. Ich habe viele Videos gesehen, war natürlich auch so ein Hype dann, wo sich die Leute gefilmt haben, ich vor der Doku und dann so lachend, und dann nach der Doku so deprimiert und traurig. Wie hast du das wahrgenommen? Hat es dich mitgenommen irgendwie?
Ja, also, ja, schon, voll, ne? Klar. Ja,
Wahnsinn.
Klar, auf jeden Fall. Ja, mal, ich habe die so abends geguckt, so weißt du, vor dem Band gehen.
Ja,
ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir schon so Gedanken gemacht, ne?
Ja.
Weil man denkt sich auch selber, jetzt mal vor dieser Dokumentation, ne, man hat Haftbefehl miterlebt, Capo, ich war und bin eigentlich immer ein riesiger Fan von Capo gewesen, ja. Hier alles auf Rot und sowas. Und aus Fansicht, die letzten Jahre habe ich mir immer gedacht, so, boah, wann bringt der mal wieder geile Mucke? Warum macht der nicht mal hier? Warum macht der nicht mal da und den? Aber du weißt gar nicht, jetzt weißt du, was bei denen im Leben überhaupt abgeht, ne? Und dann denke ich mir so, was das für ein krasses Business für die ist, dass so selbst einer wie ich, der jetzt da nicht so der Fanboy ist oder sonst was, sondern der einfach die Mucke feiert und sich denkt so, boah, warum nicht mehr so wie früher und hin und her. Und da denkst du mal, was die eigentlich zum Teil auch für Probleme haben. Das sind mit Sicherheit auch nicht die Einzigen, die solche Probleme haben.
Nee.
Das finde ich dann schon krass, ne, dass das so, ja, was die eigentlich so durchgemacht haben, ne, und so viele schlechte Seiten, wie die Dokumentation aufzeigt, zeigt es auch trotzdem wieder gute Seiten. Ne? Mhm. Also man kann ja auch das Beispiel Capo da nehmen, dass es einfach alles dafür geben, dass es gerade bei seinem eigenen Bruder, dass es dem wieder besser geht und da Vollgas geben und sowas. Also ja, es macht einen schon irgendwie nachdenklich, muss ich sagen. Gerade man kennt die ja nur von den Musikvideos und von den großen Bühnen und alles Show und alles geil und Rock'n'Roll.
Klar.
Und die Texte und Vollgas und nach vorne. Aber ja, was das für eine Konsequenz haben kann, was da im Hintergrund laufen kann, finde ich schon krass. Ja. So Einblicke hat man, glaube ich, noch nie gehabt. Wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht, wo es sowas mal gab, die auch so eine große Schattenseite ist ja nicht nur dem Erfolg geschuldet, diese ganze Problematik, aber was da auch dahinter alles so sein kann, das fand ich schon krass, ja.
Ich glaube, der Aykut war für den Capo oder den Jam, wie heißt der Jam, ne?
Ja.
Jam hatte eine besondere Rolle, glaube ich, ne? Damals dann, als der Vater sich das Leben genommen hat, dann hat Haftbefehl quasi so die Vaterrolle irgendwie übernommen.
Ja.
Ja, und das gibt er ihm da irgendwie zurück, habe ich das Gefühl. Voll an seiner Seite. Teilt auch immer noch gerade aus, habe ich gesehen, weil es jetzt irgendwelche Leute gibt, die darüber sprechen. Ja, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall
ein guter Bruder. Es ist halt Gesprächsthema, das auf jeden Fall, was ich dann aber so gerade aus dieser Rapper-Szene dann viele dann, die, keine Ahnung,
da kommen dann ganz viele Geschichten auf einmal.
Die meinen das irgendwie besser dann zu wissen und auch wir kennen uns so lange. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so ein Capo dann sagt, so ja, wenn wir uns alle so lange kennen und alles so toll ist, wo wart ihr denn in den letzten Jahren? Dann das wird wahrscheinlich, also wenn ich mich jetzt in die Situation reinversetzen müsste, wären das, glaube ich, so meine Gedanken.
Ja.
Ja, aber voll Gesprächsthema. Es ist ja gut für den Erfolg der Dokumentation. Ist ja eigentlich genau das, was man haben will. Auch wenn es, auch wenn man nur hofft, dass es Haftbefehl dann irgendwann mal besser geht, dass er da rauskommt aus der ganzen Nummer.
Ich meine, das ist ein großer Künstler. da.
Auf jeden Fall.
Nicht, ist, irgendwo ist es bestimmt auch schwierig.
Ja.
Druck von außen,
ja.
Familie, das ist. Naja, aber natürlich alles Gute.
Ja.
An dieser Stelle.
Was ich auch krass fand, ist, Haftbefehl, die hatten ja das Schicksal, dass der Vater sich das Leben genommen ist. Was ich mir die ganze Dokumentation so gedacht habe, ne? Ich meine, der Vater von Haftbefehl war wohl auch viel da im Bahnhofsviertel und sonst unterwegs. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, du musst es doch eigentlich besser wissen. Du hast doch selber als Kind sowas mitgemacht. Du musst es doch eigentlich besser wissen für deine Familie und sonst was. So, das ist so, mach's doch anders. Ja, und im Prinzip ist es jetzt nicht das Gleiche, aber es geht ja irgendwie in so eine Richtung. Ne? Aber da wird dann auch in der Dokumentation gesagt, dass das bei vielen so ist, wo Depressionen Thema in der Familie sind, dass das auch über Generationen dann irgendwie auch so weitergegeben wird. Dass das gar nicht so eine persönliche Einstellungssache ist, sondern auch was, wenn das so in der Familie ist, dass es auch weitergegeben werden kann.
Was man da jetzt psychologisch bewerten kann, keine Ahnung.
Ja. Kann man mit Sicherheit viel draus ziehen.
Ja. Er sagt ja auch diesen großen Satz, der hat mich bei TikTok schon irgendwie ein bisschen mitgenommen, wo er dann sagt, ja, er kümmert sich um alle, es muss allen gut gehen und dann zieht er sich zurück in sein Loch.
Ja.
Und das war schon bemerkenswert irgendwie.
Ja, das ist auch das, da geht es auch um den Tod des Vaters. Das fand ich auch sehr beeindruckend, weil du jetzt sagtest ja, dass Capo ihm da wahrscheinlich auf ewig dankbar ist. Er hat gesagt, seine erste Reaktion war, ist ja, was ist mit seinem kleinen Bruder? Der ist noch viel zu klein dafür, das überhaupt zu verstehen und sonst was. Ne? Also direkt an die anderen denken und als letztes dann an sich.
Er ist schon ein guter Mensch.
Ja,
würde ich sagen.
Klar.
Den Vater sieht man auf dem Bild oder so nicht, ne?
Ich glaube nicht, ne. Okay. Der wird quasi in schauspielerischer Form so ein bisschen nachgestellt,
Ja, weil
von der Mutter zum Beispiel auch, hört man jetzt gar nichts in der Dokumentation.
Weil das hat sich Capo, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal erzählt, weil es gibt ja noch eine andere Doku, dass der Vater wohl auch sehr charakterstark war, so, ne? Wenn der durch die Straßen gelaufen ist, haben sich alle umgedreht, wenn er in irgendeinen Raum kam. Also Charisma.
Ja.
Hätte mich mal interessiert, wie der optisch aussah.
Ne? Nee, leider hat man da nichts gesehen.
Dann ist das so. Okay, ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich werde es mir auf jeden Fall noch einziehen.
Ja.
Genau.
Fun Fact, man sieht ja jetzt so viele Videos, so auch jetzt von Haftbefehl, so aus alten Interviews und sowas. Wusstest du, dass auf dem ersten Albumcover von Haftbefehl auf Aslan, dass Mo Duzzi da drauf ist?
Ach du, Moduzzi, genau, ja.
Ich hatte jetzt so einen Ausschnitt gesehen von einem Interview von Moduzzi, da wird er gefragt, wie das dazu kam, dass er auf dem Asak Stereotyp-Cover ist. Und dachte ich mir so, Alter, was? Und da habe ich dann nachgeguckt und dachte mir, krass, einfach so ein sehr junger Moduzzi auf dem Cover.
Ja.
Fand ich sehr beeindruckend. Ja.
Ich habe dann auch erstmal nachgeguckt, ja.
Ja,
auch, tatsächlich.
Ja.
Okay.
Ja.
Hast du okay? Ich werde es gucken, Michi, und ich werde es auf jeden Fall nochmal anschneiden, dann nächste Woche.
Ja.
Das ist mir schon nochmal wichtig.
Ja. Zur Vollständigkeit.
Richtig, genau. Gut. Tja, Michi, hast du noch was anderes erlebt die Woche?
Also, hast du noch was anderes erlebt?
Tatsächlich. Du siehst ja, wie traurig mein Blatt aussieht heute. Aber ich dachte mir schon, dass Haftbefehl ein großes Thema wird. Wir haben aber lange drüber gesprochen jetzt.
Boah, brutal, ne? Halbe Stunde.
Ja.
Das Haftbefehl Spezial.
Auf jeden Fall.
Boah, so dürfen wir aber die Folge nicht nennen. Das haben wir jetzt wahrscheinlich zig Podcasts so als Folgennamen, so
um
die Leute jetzt, so zu catchen.
Das wäre natürlich ausgepeitscht. Das
Thema. Wir nehmen Volker Rosin als
Volker Rosin. Ja.
Ich habe. Eigentlich nur so einen dummen Trend, über den ich mir irgendwie komischerweise auch sehr viele Gedanken gemacht habe. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe ein Video gesehen von der Cracked Red Bull. Ja, Challenge kann man eigentlich nicht sagen.
Mhm.
Cracked Red Bull Hype. Und zwar habe ich ein Video gesehen, dann auch zum ersten Mal, wo so ein Hörsaal von einer Universität zu sehen war, also von einer deutschen Universität. Und dann stand in dem Video drinne. Keine Ahnung, 12.27 Uhr öffnen alle ihre Red Bull-Dose. Und dann hat sie, die das TikTok-Video hochgeladen hat, war es dann so 12.26 Uhr und dann war dann 12.27 Uhr logischerweise danach. Und dann haben wirklich so, keine Ahnung, 50, 60, obwohl wahrscheinlich sogar mehr, ich kann es nicht einschätzen, wie viele halt in so einem riesigen Hörsaal drin sind, haben alle gleichzeitig ihre Red Bull-Dose aufgemacht. Das hat dann so einen geilen Sound irgendwie gegeben, so weil jeder einfach da drin saß und so klack, 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 so alle auf einmal dann aufgemacht haben. Und dann dachte ich mir, woher kommt das denn? Weil ich habe sowas noch nie gehört. Habe ich dann bei TikTok weitergesucht, logischerweise, wo habe ich die ersten Videos gefunden? Aus den USA. Red Bull Challenge. Und dann fand ich es ganz interessant, weil ich mir dachte, wer kommt auf sowas Dummes? So, sowas zu machen. Und dann habe ich dann ein Video gesehen, das war von so einer, ja, ich weiß nicht, ob das Nachrichtenseite oder sowas, jedenfalls eine relativ erfolgreiche TikTok-Seite. Daily Loop heißt die. Da haben sie dann das ist eine amerikanische Seite, da haben sie so eine Studentin gezeigt, die in so einem Hörsaal die Red Bull-Dosen verteilt. Also der Hörsaal ist noch leer und die stellt diese Red Bull-Dosen hin auf jeden Platz und hat so einen Zettel dann dran, wo drauf steht, um, keine Ahnung, 15.20 Uhr öffnen. Quasi so als, ja, dieses Experiment halt.
Ja.
Und da fand ich dann aber krass, dass das keine normalen, irgendwie selbstgeschriebenen Zettel waren, sondern auf diesen Zetteln war so ein kleines Red Bull-Logo drauf. Okay. Also wie als ob es selber von Red Bull ist.
Ja.
Weil die schenkt ja logischerweise jedem da eine Dose.
Ja, ja.
Du musst ja nichts zu bezahlen dafür.
Ja.
Die kommen an ihren Platz, da steht eine Dose, um die Uhrzeit aufmachen. Und dann war aber auf diesem Zettel war dieses Red Bull-Etikett drauf, dieses Logo. Und dann dachte ich mir, was für ein geiler Marketing-Move wäre das eigentlich? Ich glaube nicht, dass Red Bull sowas nötig hat, aber du fängst sowas an und lässt so 2-3 Leute so Videos machen, du sponderst so, keine Ahnung, 500 Dosen. Und dann sehen das alle Universitäten und jeder will das nachmachen und die Studenten kaufen sich einfach, keine Ahnung, wie viele Millionen Dosen und du verkaufst einfach das Zeug. Da dachte ich mir, was für ein cooler Markt. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber wie cool wäre das?
Könnte ich mir vorstellen sogar.
Ich weiß nicht, ob es offiziell von Red Bull ist, aber.
Ja.
Und das ist ja dann weltweit, logischerweise, hier TikTok, Insta und sonst was.
Ja, klar.
Und alle Unis wollen das danach machen und du hast einfach, du hast ja teilweise auch in den USA so Hörsäle, wo so, keine Ahnung, 150 Schüler oder sowas sitzen. Und das macht dann jede Uni im Land.
Also das Marketing von Red Bull ist, glaube ich, schon so verrückt. Das könnte ich mir sogar vorstellen. Dass
das wäre richtig, das wäre krass.
So geplant ist.
Aber ich habe leider keine Infos dazu. Ich habe nichts dazu gefunden.
Okay, aber ja, habe ich noch nicht gesehen.
Ja,
okay.
Wäre auf jeden Fall für mich ein brutaler Marketing-Move.
Ja, ja.
Ja. Das habe ich so die Woche entdeckt. Ansonsten war die Woche tatsächlich nicht viel los. Ich habe jetzt nur Ausblick für nächste Woche, für die Leute, die es interessiert. Nächste Woche Samstag, Sport in Berlin, NFL Germany Game in Berlin. Wird das Ganze stattfinden nächste Woche Sonntag um 15.30 Uhr auf RTL zu sehen. Für die, die es interessiert, guckt es euch an. Ich werde vor Ort sein, werde da ein bisschen was aufnehmen.
Ja.
Ja, werde da ein bisschen was zaubern. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns vor dem Spiel sehen. Ansonsten gebe ich dann nächste Woche noch ein paar Infos zu oder erst danach. Mal gucken.
Ja.
Deswegen, schaut es euch gerne an. Wird wieder ordentlich was los sein in der Stadt. Gibt jetzt schon so die ersten Infos, wo was abgeht. Also ja, Berlin wird auf jeden Fall im NFL-Fieber sein.
Ja.
Und ja, da freue ich mich drauf.
Du bist schon im Fieber.
Ich bin schon im Fieber, ja. Ich werde wieder einen Tag vorher vor Ort sein, da ein bisschen durch die Gegend ziehen. Jetzt habe ich ja den Vergleich letztes Jahr in München gewesen. Mal gucken, wie sich Berlin so dieses Jahr macht. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Das war's.
Das war's.
Ja.
Ja. Wie der Berliner sagt. Ja.
Was ist denn ditte hier?
Ja.
Ja.
Richtig.
Jo.
Okay. Ah, Michi, bevor wir die Folge beenden, ich würde gerne noch ein bisschen Werbung machen für unsere Freunde von Heidenreich Manufacturing.
Ja.
Da gibt es jetzt eine Internetseite. Könnt ihr jetzt draufgehen. Du weißt, Weihnachten steht vor der Tür.
Ja.
Ist stressig genug, ihr wisst es auch. Und dann kommt oben drauf noch die Geschenkesucherei. Und diese Firma hat das Problem quasi gelöst. Individuelle Silhouetten aus hochwertigem Stahl.
Ja, ich bin selber
cool
Kunde.
Aus. Sieht Michael cool auch aus. Schon was, ne?
Ich habe schon bestellt.
Sehr gut. Ja. Also schaut da gerne mal vorbei. Wir verlinken es hier.
Ja.
Hier. So. Ja, genau. Schaut gerne vorbei. Und
viel Spaß beim Shoppen.
Richtig. So, Michi.
Ja.
Dann sind wir eigentlich auch.
Sind wir fertig? Können wir uns jetzt dem Tag des Nichtstuns widmen und einfach mal nichts tun?
Der Tag ist rum.
Ist nicht rum. Wir haben 17.26 Uhr.
Naja. Der Großteil ist gelaufen, würde ich sagen.
Kommt drauf
aber an. Aber du kannst noch.
Kommt drauf an, wie lange man wach ist.
Du kannst das noch machen, ja. Stimmt. Ja. Gut, Leute,
was
dann.
Was ist so sonntags, wie früh stehst du sonntags auf? Bist du ein Frühaufsteher?
Ja, ich. Es ist. Mein Körper sagt sonntags nicht, ah, okay, heute ist Sonntag, sondern es ist leider dieser Wochenrhythmus drinne.
Ich finde, bei mir ist das am Sonntag, also ich schlafe gerne lange, aber sonntags ist es bei mir so, da finde ich es richtig geil, früh aufzustehen.
Ja?
Ja, so den ganzen Sonntag vor sich zu haben. Ja, weil es eben, wie eben auch schon so schön aus den USA gesagt, weil man da einfach mal nichts machen kann. Und länger chillen ist immer besser als weniger chillen. Also stehe ich immer gerne früh auf und habe dann noch so den ganzen Tag vor mir.
Das ist logisch.
Ja, finde ich cool.
Nee, nee, es macht Sinn.
Er hätte ja sein können, dass du sagst, oh, sonntags, da schlafe ich bis um
12 Uhr. Nee, ich kann das nicht. Irgendwie habe ich da Probleme.
Ja?
Ja,
aber
ja.
Generell, ne?
Ja, ich bin
der Typ. Was ist die späteste Uhrzeit, an der du aufstehst? Wann ist das späteste, wann du mal aufgestanden bist?
Ach, keine Ahnung.
Ohne vorher auf einer Fete oder sonst wo unterwegs
gewesen. Keine Ahnung.
Hast du schon mal bis um 11 Uhr geschlafen?
Ja, dann ist aber auch schon ein Limit.
Das ist schon ein höchstes Limit.
Da mache ich dann auf und erschrecke mich selber.
Ja, ja.
Denke ich, oh, jetzt ist aber.
Ja, denkst du, oh, jetzt ist rum. Heute schaffe ich nichts mehr. Boah, ey, das ist krass.
Ja, bei dir? Ist das so 14 Uhr oder was?
Nee. Obwohl, ja, bei mir ist eigentlich. Das ist immer so bei mir das Ding, das Aufstehen und dann das aus dem Bett rauskommen. Weil ich stehe immer unheimlich gerne auf, gerade am Wochenende und. Chill einfach am Handy und guck mir irgendwelche Volker Rosin-Videos an.
Ja. Das gibt's halt zu.
Ja. Nee, aufstehen, muss ich sagen, ist, ohne irgendwie am Abend davor irgendwie spät ins Bett gegangen zu sein, ist 11 Uhr bei mir auch schon so das Limit, aber es kommt auch schon mal vor, dass ich irgendwie um 12 dann erst so aus dem Bett rauskomme, wenn ich halt echt, keine Ahnung, nichts zu tun habe über den Tag.
Okay.
Dann chill ich auch mal. Aber nicht am Sonntag.
Nicht am Heiligen Sonntag.
Sonntag ist Frühaufstehertag.
Genau.
Ja. Okay.
Gut.
Haben wir das auch geklärt.
Ja. Wichtige Themen.
Ja.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
Ja.
Hören uns nächste Woche wieder.
Ja.
Und wirst du was machen?
Was?
Wirst du uns ein bisschen mitnehmen?
Wo?
NFL?
Ja, ich kann euch nicht alle mitnehmen. Irgendwie.
Okay.
Nein, es war nur Spaß. Meinst du jetzt videomäßig?
Ja, natürlich.
Ja. Ich denke mal einen Vlog.
Okay, ich wollte jetzt nichts, ich wollte dich jetzt nicht unter Druck setzen, ja, aber.
Hast du, aber okay. Nein, ich denke mal, ein Vlog wird kommen. Ich habe auch zuerst
ein, zwei Fotos vielleicht.
Ich fand das geil, wo du auf dem Festival warst, so mit den Stories. Fand ich eigentlich. Mhm. Aber da musst du aufpassen dann.
Warum?
Ja,
weiß nicht. Ach so.
Ich das da irgendwann am späten
Abend. Wir passen noch gegenseitig auf. Ja,
da musst du in irgendein Zimmerchen, musst du da eingesperrt, da darfst du auch nichts großartig sonst machen, musst alle Stories kontrollieren.
Ja.
Nee, ich fand das eigentlich bei dir cool auf dem Festival mit den Stories. Ich fand das so irgendwie so ein bisschen ehrlicher als so einen gemachten Vlog.
Okay, ja, dann mach das so.
Bei einem Vlog ist irgendwie so der Ansporn, dass das irgendwie so rund ist, so der Anspruch an Perfektion. Ohne zu sagen, dass meine Vlogs bisher perfekt waren, aber so eine Story ist einfach so real.
Real, weil es ist nur ein paar Stunden vielleicht verzögert.
Und du weißt, es ist in 24 Stunden wieder weg.
Ja. Und du kannst auch löschen, das ist das Gute.
Und du kannst auch löschen, ja.
Ja.
Mal gucken.
Gut.
Vielleicht mache ich auch was ganz anderes.
Mach, wie du willst. Ja, vielleicht am Ende Kommentator neben Frank Buschmann. Würde ich dich sehen.
Der kommentiert keine Football mehr.
Ah, das war Basketball, ne?
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Ist okay.
Ich drücke einfach das Outro jetzt und dann.
Komm, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. Richtig. Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bleibt stabil.
Bis nächste
Spaß Woche. Im Spiel. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Coffee and Swine. Bei Sofu TV.